Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzliche Grüße zum Programm der Stimme Vietnams. Im Studio begrüßt Sie Phương Linh. Heute erfahren Sie im Journal Aktualität über die Lage der Religionsfreiheit in Vietnam. Anschließend erfahren Sie das Erntedankfest der Bana, Wunsch nach Wohlstand und Frieden. Zuerst aber die Nachrichten mit Ngoc Nương.
Die Schlagzeilen. Der Verband für vietnamesische Agent Orange Opfer erhält den Arbeitsorden zweiter Klasse. Die Zahlen der ausländischen Touristen in Vietnam steigt weiter an. Vietnam wird die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden der 49. Sitzung des Welterbekomitees übernehmen. Die Nachrichten im Einzelnen. Premierminister Lee Ming-hung hat in seiner Rede auf der 33. Diplomatischen Konferenz am Dienstag in Hanoi die neue Mission der Diplomatie betont. Demnach sollen die Diplomatie nicht nur den Frieden bewahren, sondern auch ihr Ansehen in Rechancen für die Entwicklung verwandeln. Die Diplomatie solle dazu beitragen, grundlegende Veränderungen hinsichtlich der Qualität der Entwicklung, der Produktivität, der Wettbewerbsfähigkeit, der Autonomie und der wirtschaftlichen Resilienz herbeizuführen. Premierminister Lee Ming-hung rief zu einem wirklich tiefgreifenden Wandel des diplomatischen Denkens und der Methoden auf. Er betont:
Jeder Diplomat muss sich ständig fragen, welche zusätzlichen Ressourcen werden nach jedem Treffen, jeder Verhandlung, jeder Initiative und jedem Besuch für die nachhaltige Entwicklung des Landes mobilisiert und wie wird das Ansehen und das Prestige Vietnams in der internationalen Gemeinschaft gestärkt? Wenn wir diese Frage mit konkreten Ergebnissen beantworten können, wird die vietnamesische Diplomatie ihre Mission zweifellos hervorragend erfüllen. Dies ist eine schwere, aber zugleich ehrenvolle Verantwortung der diplomatischen Branche sowie eine Verpflichtung gegenüber der Partei, dem Volk und der Regierung.
In ihren Vorträgen auf der Konferenz unterstrichen die Botschafter die Wichtigkeit der vietnamesischen Auslandsvertretungen in der neuen Ära, um die Effektivität der Diplomatie und der internationalen Zusammenarbeit zu optimieren, sollen diese Vertretungen die inländischen Entwicklungserfordernisse genau verstehen und zugleich die Stärken ihrer jeweiligen Gastländer voll ausschöpfen. Auf der ersten außerordentlichen Sitzung des Parlaments am Dienstag haben die Abgeordneten eine Vorlage über den Gesetzentwurf zur Vorbeugung und Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen gehört. Dabei betonte Vizepremierminister und Verteidigungsminister Phan Van Giang:
Die Erforschung, Ausarbeitung und Erlassung des Gesetzes ist erforderlich, um die Richtlinie der Partei zur Verteidigung des Vaterlandes von früh an aus der Ferne und bevor das Land in Gefahr gerät, zu institutionalisieren. Es ist zudem wichtig, die Verteidigung und Sicherheit zu gewährleisten, die Wissenschaft, Technologie und Innovation zu fördern, sich für internationale Eingliederung zu engagieren und den sozialistischen Rechtsstaat zu vervollständigen. Auch die Umsetzung von Verpflichtungen Vietnams zur Vorbeugung und Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sollten garantiert werden.
Ein Hauptinhalt des Gesetzentwurfs liegt in der Ergänzung von neuen Bestimmungen, um den Anforderungen bei der Umsetzung von internationalen Übereinkommen, Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und relevanten internationalen Normen gerecht zu werden. In Hanoi ist der Verband für vietnamesische Eisenorangeopfer am Dienstag mit dem Arbeitsorden zweiter Klasse vom Staatspräsidenten geehrt worden. Anlass ist der bevorstehende 65. Jahrestag der Eisenorange-Katastrophe in Vietnam und der Tag für Eisenorange-Opfer. Bei der Verleihung betonte der Vizevorsitzende der Vaterländischen Front Vietnams, Nguyễn Phi Long, Partei und Staat betrachten die Fürsorge um verdienstvolle Menschen und Kriegsopfer, darunter Dioxinopfer, als politische Verantwortung und gute Tradition des vietnamesischen Volkes.
Nach 65 Jahren sind diese Kriegswunden noch nicht verheilt. Millionen Vietnamesen sind durch Dioxin beeinträchtigt. In vielen Familien tragen 2 bis 3 Generationen Krankheiten und angeborene Fehlbildungen in sich. Dies ist nicht nur der Schmerz jeder Familie, sondern der gesamten vietnamesischen Nation. Die Agent Orange Folge ist eine Frage der Gerechtigkeit, des menschlichen Gewissens und der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.
Nach Angaben des Statistikamtes hat Vietnam im Juli 2026 1,67 Millionen ausländische Touristen empfangen, was einem Anstieg von 6,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Damit erreicht die Zahl der internationalen Gäste in Vietnam in den ersten 7 Monaten dieses Jahres fast 14 Millionen. Dies entspricht einer Steigerung von 13,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Tourismussektor hat rund 56% seines Ziels für 2026 erreicht, 25 Millionen ausländische Touristen zu empfangen. China bleibt mit rund 3,1 Millionen Ankünften der wichtigste Herkunftsmarkt für Besucher in Vietnam und macht 22% der Gesamtzahl der ausländischen Touristen aus. An zweiter Stelle steht Südkorea mit 2,4 Millionen Gästen. Russland steht an dritter Stelle. Europa ist weiterhin ein Lichtblick mit einem durchschnittlichen Anstieg der Besucherankünfte um 53% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Asien führen die Philippinen weiterhin bei der Wachstumsrate der Besucherankünfte in Vietnam mit 63%. Vietnam ist zum stellvertretenden Vorsitzenden der 9. Sitzung des Welterbekomitees gewählt worden, die vom 27. Juni bis zum 7. Juli 2027 im türkischen Istanbul stattfinden soll. Das Welterbekomitee hält jährlich eine etwa 15-tägige Plenarsitzung ab. Daran nehmen die Vertragsstaaten des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von 1972 sowie Delegierte anderer internationaler Organisationen teil. Eines der wichtigsten Themen ist die Prüfung neuer Nominierungen für die Welterbeliste. Vietnam ist derzeit einer der 21 Mitgliedstaaten des Welterbekomitees für die Amtszeit 2023-2027. Das Land bereitet das Nominierungsdossier für die archäologische Stätte Ocheo Ba Thê vor, das voraussichtlich der UNESCO zur Prüfung bei der 9. Sitzung des Welterbekomitees vorgelegt wird. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Verband für vietnamesische Eisenorangeopfer erhält den Arbeitsorden zweiter Klasse. Die Zahlen der ausländischen Touristen in Vietnam steigt weiter an. Vietnam wird die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden der 9. Sitzung des Welterbekomitees übernehmen. Das waren die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Wenn man Vietnam lediglich durch einseitige Berichte oder Vorurteile betrachtet, so übersieht man leicht eine wesentliche Tatsache. Das religiöse Leben in Vietnam verläuft friedlich und ist tief mit der Gemeinschaft verbunden. Die Religionsfreiheit ist kein Problem und kein Konfliktherd, sondern vielmehr ein ganz normaler Bestandteil des geistigen und kulturellen Lebens des Vietnamesen. Mehr dazu in einem Beitrag von Vân Ngọc Anh, gesprochen von Đoàn Trang.
Vietnam ist ein multireligiöses Land. Mehr als 95% der Bevölkerung sind religiös. Die Pagoden und Tempel in Städten und auf dem Land öffnen immer ihre Tür, um Gläubige zu begrüßen. Und Gläubige sind frei, ihre religiösen Überzeugungen zu äußern. Jeden Sonntagmorgen ist die evangelische Kirche Plei Manu im Wohnviertel An Phu im Pleiku in der zentralen vietnamesischen Provinz Gia Lai erfüllt von den lebendigen Klängen von Gebeten und Kirchenliedern. Puy Blik, Pastor der Gemeinde Plei Manu, sagt:
Die Kirche befand sich früher im Dorf. Ihr Dach bestand aus Wellblech, was den Innenraum stark aufheizte und religiöse Aktivitäten beeinträchtigte. Die Dorfbewohner freuen sich nun sehr über eine geräumige neue Kirche. Religiöse Veranstaltungen finden hier üblicherweise Sonntag statt. Am Mittwochvormittag gibt es eine Gebetsstunde. Dienstag und Donnerstag versammeln sich die Gläubiger hier, um das Singen zu üben.
Am religiösen Versammlungsort im Dorf Bakra in der Gemeinde Li Bun in der nordvietnamesischen Provinz Cao Bang erklingen zweimal wöchentlich, Donnerstagvormittags und Sonntagnachmittags, Kirchenlieder und Gebete. Religiöse Aktivitäten erfüllen nicht nur spirituelle Bedürfnisse, sondern verändern positiv die Lebensweise der Menschen vor Ort. Dazu Wang Ade in der Gemeinde Li Bun.
Ich freue mich sehr, an diesen religiösen Aktivitäten teilzunehmen. Auch mein Leben hat sich grundlegend verändert. Wir ermutigen uns gegenseitig, auf Alkohol und das Rauchen zu verzichten und tauschen uns darüber aus, wie wir gute Taten vollbringen können.
Das lebendige religiöse Leben im Land bildet die Grundlage dafür, dass sich Vietnam zu einem sicheren und angesehenen Ziel für bedeutende weltweite religiöse Veranstaltungen entwickelt. Die Vereinten Nationen haben Vietnam mehrmals als Gastgeber des UN-Vesak-Festes ausgewählt. Der ehrwürdige Shemakara Bikhu, stellvertretender Generalsekretär der Internationalen Buddhistischen Konföderation, äußerte sich anlässlich des Vesak-Festes 2025 in Vietnam.
Dies ist ein äußerst wichtiges und bedeutsames Programm. Menschen aus der ganzen Welt kommen hierher, um daran teilzunehmen.
Ein Aspekt, der den humanitären und offenen Charakter der vietnamesischen Religionspolitik verdeutlicht, ist die Unterstützung für Personen, die zuvor illegale religiöse Organisationen verfolgten. Kpa Bi in der Gemeinde Chiu Se ist ein solcher Fall.
Ich schloss mich der illegalen protestantischen Dega-Organisation an. Ich halte das für falsch. Nachdem ich meinen Fehler erkannt hatte, wurde ich von Gemeindevertretern ermutigt und unterstützt, meine Schwierigkeiten zu überwinden.
Das lebendige Bild religiöser Aktivitäten spiegelt den Stellenwert der Religion in der vietnamesischen Gesellschaft wider. Vor 1990 hatte Vietnam nur 3 anerkannte religiöse Organisationen. Bislang hat der Staat 43 religiöse Organisationen aus 16 Religionen anerkannt und ihnen Registrierungsbescheinigungen erteilt. Diese zählen rund 27,7 Millionen Anhänger, was etwa 27% der Bevölkerung entspricht. Jedes Jahr finden tausende religiöse und glaubensbezogene Feste statt, die zahlreiche Gläubige und Menschen anziehen. Das am 1. Januar 2027 in Kraft geltende geänderte Gesetz über Glauben und Religion wird die Glaubens- und Religionsfreiheit der Bürger besser gewährleisten und zugleich günstige Rahmenbedingungen für die Ausübung der Religion im Einklang mit dem Gesetz schaffen. Wie andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ist auch das religiöse Leben nicht frei von aufkommenden Problemen, Vereinzelte Fälle nutzen Religion zu persönlichem Vorteil sowie Handlungen, die die große nationale Solidarität untergraben. Es ist jedoch notwendig, klar zwischen echten religiösen Aktivitäten und rechtswidrigen Handlungen unter dem Deckmantel der Religion zu unterscheiden. Vietnams Umgang mit Verstößen stellt keine Einschränkung der Glaubensfreiheit dar, sondern zielt vielmehr darauf ab, die berechtigten Rechte und Interessen der Glaubensgemeinschaft zu schützen. Die Fehlinformationen zur Glaubens- und Religionsfreiheit in Vietnam bestehen aus böswilliger Rhetorik, die darauf abzielt, die große nationale Solidarität zu spalten und die Entwicklung der Religionen in Vietnam zu untergraben.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Im traditionellen Kulturleben der Volksgruppe der Bana haben Menschen, Reis, Wälder, Berge, Wasserquellen und Götter enge Beziehungen. Daher veranstalten die Bana nach jeder Ernte ein Erntedankfest, um für gutes Wetter, ertragreicher Ernte und ein wohlhabendes, glückliches Leben für alle Dorfbewohner zu beten. Heute lernen Sie dieses Ritual der Bana im Dorf Sitoa in der Gemeinde Xuân Lanh der zentralvietnamesischen Provinz Đắk Lắk kennen. Es spricht Đoàn Trang.
Im gemeinschaftlichen Kulturhaus des Dorfes Sitoa hat vor kurzem das Erntedankfest der Bana stattgefunden. Seit dem frühen Morgen wurde ein Neubaum auf dem Hof aufgestellt. Daneben sind Opfergaben zu sehen, darunter Schnaps, Bettel, Schweine, Hühner und Reis. Ein Kunstensemble wird Trommel und Gong schlagen, um Götter und Dorfbewohner zur Teilnahme am Fest einzuladen. In diesem Jahr leitete Sau Xuân Lanh das Erntefest im Dorf Si Thoa der Gemeinde Xuân Lanh.
Das Erntedankfest gibt es schon lange. Im Mai und im Juli will man um gutes Wetter wetten, um Zuckerrohr, Reis und Manioch anzupflanzen. Diese Tradition wird bis heute gepflegt. Jedes Jahr veranstalten wir das Erntedankfest, wie Sitzen und Bräuchen unserer Volksgruppe.
Beim Erntedankfest der Bana haben die Schamanen das Gebet dreimal durchgeführt, nämlich ein Gebet für Götter, ein Gebet für gute Ernte und ein Gebet für gute Gesundheit. Es ging in den Gebeten darum, sich bei den Göttern über den Tag der Veranstaltung des Festes zu reformieren und die Vorfahren und verdienstvollen Menschen zur Teilnahme am Fest einzuladen. Außerdem handelt es sich um die Opfergaben und die Dankbarkeit bei den Göttern, Vorfahren, Böden, Wasserquellen und Reis. Laut dem Dorfvorsteher Nguyễn Ngọc Trường veranstaltet das Dorf das Erntedankfest mit Beiträgen der Gemeinschaft.
Alle Dorfbewohner engagieren sich für das Erntedankfest, bei dem sie um Erfolge bei der Zucht von Schweinen und Hühnern und beim Anbau von Maniok, Reis, Mais und Kartoffeln betten. Eine gute Ernte wird den Dorfbewohnern Freude bringen.
Im Dorf Sitoa werden die traditionellen Kulturwerte von den Bewohnern bewahrt und weitergegeben. In Familien gibt es Hochzeiten, Gebetszeremonien für Gesundheit, Neujahr und Grababschiedszeremonien. Im Dorf gibt es das Neureisfest und das Trommen- und Gongfest. Seitdem Sitoa als gemeinschaftsbasiertes Kultur- und Tourismusdorf anerkannt wurde, wurden die Traditionen und Rituale der Bana auf der Bühne wiederbelebt. Dazu Levan Khương und Lati Yen.
Ich bin ein Angehöriger der Bana und ein Tänzer des Dorfes Sitoa. Ich will mich darum bemühen, die Tänze meiner Volksgruppe zu bewahren. Ich habe die Dorfbewohner stets über die Tradition des Dorfes aufgeklärt und sie dazu ermuntert, das Fest jährlich zu veranstalten, damit es nicht in Vergessenheit gerät.
Um den Beschluss Nummer 80 des Politbüros zur Kulturentwicklung umzusetzen, haben die Behörde für Kultur, Sport und Tourismus der Provinz Daklak zahlreiche Programme und konkrete Pläne durchgeführt, um die Kulturwerte der Volksgruppen in Verbindung mit der Entwicklung von Tourismus zu bewahren und zu fördern, sagt die Vizedirektorin der Behörde für Kultur, Sport und Tourismus der Provinz Daklak, Nguyễn Thị Phương Hiếu.
Wir stehen derzeit mit den lokalen Behörden einen Plan zur Umsetzung von nationalen Zielprogrammen und anderen Zielprogrammen bis 2030. Außerdem werden wir Ziele für jede Volksgruppe entwerfen, damit sie sich umfassend entwickeln kann und deren Identität entfalten wird.
Das Erntedankfest der Bana in Sitwai und viele andere traditionelle Rituale der ethnischen Minderheiten in Daklak werden derzeit wiederbelebt und digitalisiert. Dies gilt als ein wichtiges Fundament für den Erhalt, die Vorstellung und Übergabe, die dazu beitragen soll, die traditionellen Kulturwerte der Volksgruppen in der Provinz Daklak zu bewahren und weiter zu fördern.
Hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Nocknung.
In der österreichischen Stadt Linz hat vor kurzem der vietnamesische Kulturtag stattgefunden. Das Ereignis soll den Zusammenhalt der vietnamesischen Community in Österreich verknüpfen und den Einheimischen dabei helfen, mehr über die Kultur, Küche und Leute Vietnams zu erfahren. Dabei konnten die Teilnehmer unter anderem den Löwentanz und den Chowan-Gesang genießen, sowie eine Trachtenmodenschau der drei Regionen Vietnams bewundern. Außerdem konnten sie traditionelle Speisen Vietnams probieren. Im Rahmen des Festes zur Wahlverehrung in Phan Thiet in der zentralvietnamesischen Provinz Lâm Đồng sind am Montagabend mehr als 500 Laternen gleichzeitig entzündet und auf dem Gati-Fluss freigelassen worden. Jede Laterne hat die Form einer Lotusblüte mit einem Durchmesser von über 4 Metern und einer Höhe von etwa 1,8 Metern. Sie senden die Wünsche nach Frieden und Wohlstand für das Land, gutem Wetter, sicheren und erfolgreichen Seefahrten sowie einem wohlhabenden und glücklichen Leben. Vom 7. bis zum 9. August wird die vietnamesische Volleyballmannschaft der Frauen an der zweiten Phase vom Südostasien Volleyball Cup in der thailändischen Stadt Chiang Mai teilnehmen. Bei dieser Reise wird Trainer Nguyen Tuấn Kiệt das Team nicht begleiten. Die Rolle als Cheftrainerin des Teams wird die Generalsekretärin des vietnamesischen Volleyballverbandes Nguyễn Thị Ngọc Hoa übernehmen. Laut dem Plan wird die vietnamesische Mannschaft auf die Auswahl aus Indonesien, den Philippinen und Thailand treffen. Die Ergebnisse der Spiele gegen Indonesien und die Philippinen werden zur Berechnung der Punkte für die Rangliste des Internationalen Volleyballverbands herangezogen. Am Montag hatte die vietnamesische Fußballnationalmannschaft im vierten Spiel der Gruppe A der Fußball-Südostasien-Meisterschaft ASEAN Cup 2026 einen 3:0-Sieg gegen die Auswahl aus Indonesien im indonesischen Pakansari-Stadion errungen. Sie übernahm damit die Tabellenführung. Die drei Tore erzielten Man Vi, Hai Long und Sun Son. Mit diesem wichtigen Erfolg sicherte sich das Team von Trainer Kim San-sik 3 wertvolle Punkte und hat das Schicksal im Kampf um den Halbfinaleinzug nun selbst in der Hand. Damit geriet die indonesische Mannschaft in eine schwierige Lage. Nur ein Sieg im letzten Spiel gegen Singapur kann ihr das Ticket fürs Weiterkommen sichern.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm heute. Mein Name ist Phương Linh und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, hier ist die Stimme Vietnams.